Also seitdem gucke ich auch immer aufs Nasenloch bei Falken.
Martin, jetzt guck nicht so hier.
Nicht auf deine.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Hallihallo und herzlich willkommen bei Reingezwitschert, dem NABU-Vogel-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, mit dir, Fabian Karwinkel, hier im Studio zu sein.
Ich mich genauso, Martin.
Geht's dir gut?
Vom NABU. Ja, ich bin ein bisschen erkältet heute. Ihr kriegt heute, ich würde sagen, im Schnitt aber zwei gewohnte Hosts. Weil Martin
stimmt.
Hat ungefähr drei Kaffee-Intus.
Oh Gott,
und
ja.
Das wird, glaube ich, das wird gut.
Das wird gut. Und wir haben ja heute eine runde Zahl, 80.
Stimmt.
Folgen.
Ja.
Seit über 3 Jahren.
Wow, wow.
Wir freuen uns total. Und bevor wir auf das Thema eingehen des heutigen Tages, natürlich wie gewohnt unser Vogelfakt des Tages. Was hast du denn mitgebracht?
Ja, die 80. Folge. Das ist die Körpergröße des männlichen Auerhahns.
Aha.
Ein mächtiger Hühnervogel, wirklich sehr, sehr hübsch, leider vom Aussterben bedroht, mit einer spektakulären Balz, mit so lustigen, zischenden Geräuschen und so ein bisschen Rülpsen zwischendurch. Ich habe es euch natürlich auch mitgebracht. Ich spiele euch das mal vor. Also dieses kleine Zwitschern gehört auch dazu.
Und es klingt immer ein bisschen wie so eine Bierflasche. Plöpp.
Ja, stimmt, stimmt. Und die verteidigen ihr Revier auch schon früh im Jahr, wenn sie anfangen zu balzen. Und teilweise auch gegen Menschen. Also wenn dann irgendwie der Langlauf-Skifahrer oder Fahrerin vorbeikommt, dann wird er auch mal angepöbelt vom Auerhahn. Und da hat ein Fall wirklich Presse gemacht. Ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast, Martin. 2019 war das. Da haben zwei alkoholisierte, ja, junge Männer, haben einen Auerhahn, wurden von einem Auerhahn überrascht oder haben den gesehen auf dem Feldberg in Freiburg in der Nähe, im Schwarzwald, und haben den zu Tode geprügelt. Also wirklich sehr, sehr unschön. Laut ihrer Aussage wurden sie überrascht beim Pinkeln von diesem Vogel und haben sich nur gewehrt. Es gibt aber auch 17 Zeugen, die sagen, die haben den nachgeäfft, die haben den gefilmt, die haben dann den mit Bier bespritzt.
Nicht schön.
Und die sind nachher zu einer Geldstrafe von 1.000 und 1.300 Euro verurteilt worden und mussten das an den NABU zahlen unter dem Stichwort Feldvogel. Und einer davon hat auch eine Woche Arrest bekommen und einen Jagdscheinentzug. Also es war auch noch ein Jäger dazu. Das war wirklich sehr, sehr unschön, aber der Fall hat damals richtig, richtig Presse gemacht. Deswegen wollte ich den an der Stelle einmal anbringen. Toller Vogel, schade, dass das passiert ist.
Ja, schade um das Exemplar. Aber widmen wir uns den schöneren Themen, nämlich der heutigen Vogelgruppe, die wir vorstellen werden. Also wir haben heute wieder gewissermaßen eine monothematische Folge. Wir reden heute über Falken.
Ich freue mich sehr auf das Thema. Martin, gibt auch ein kleines Quiz später für dich, aber dazu mehr. Erst kommen wir wie immer zu unserer Einsendung von euch und wir haben ganz, ganz viele Mails bekommen. Wir haben uns eine rausgesucht, weil wir auch dachten, das ist so ein bisschen eine Frage, die sich vielleicht an viele widmet. So, wie kriege ich einen Vogel bestimmt, wenn ich eigentlich keine Ahnung habe?
Genau, die Mail kam nämlich von Roland und es geht um Vogelbestimmung im Ausland. Ich lese einmal vor. Hallo liebe Lieblingshosts, Dankeschön.
Dankeschön.
Vielen Dank für euren informativen, abwechslungsreichen und witzigen Podcast. Ich halte mich gerade in Taiwan auf und lerne sehr viele neue Vogelarten kennen. Aber oft stoße ich an Grenzen bei der Bestimmung. Wie kann ich über irgendein Bestimmungsbuch oder eine App herausfinden, wer mir da was vorgesungen hat? Ähnliches Problem. Meine Frau hat mir von einem Vogel berichtet, den sie gesehen hat. Eine bessere Idee als das Vogelbuch Birds of Taiwan von vorne bis hinten durchzublättern hatten wir nicht. Gibt es einen systematischen Ansatz zur Bestimmung? Aus Pilzbüchern und Pflanzenführern kenne ich Bestimmungsschlüssel, die meist binäre Fragen stellen. Wie geht ihr denn vor, wenn euch was Unbekanntes vor die Augen oder die Ohren gerät? Schöne Grüße, Roland. Sehr tolle Frage. Danke.
Total, ja. Und mit dem keine Ahnung meinte ich natürlich, Roland, nicht, dass du keine Ahnung von den Birds hast, aber das geht ja vielen so. Weil wenn ich jetzt erstmal nicht weiß, okay, ja, der Sound ist das und das oder so einen habe ich schon 5-mal gesehen oder so einen ähnlichen, da weiß ich sofort, welche Seite ich aufschlagen muss. Wie kann ich da eigentlich vorgehen? Ich würde mal anfangen mit dem Sound. Da würde ich sagen, ist die Ansprechmöglichkeit Nummer 1, was du auch schon gemacht hast, nämlich BirdNet oder Merlin. Das sind einfach die beiden Stimmenerkennungs-Apps, die gerade Marktführer sind. Die NABU Vogelwelt-App ist auch sehr gut für Deutschland. Wenn es jetzt in Taiwan ist, könnte man es mit Merlin und BirdNet versuchen. Vorher sich das Paket für das entsprechende Land runterladen bei Merlin und dann versuchen. Ansonsten auf jeden Fall, auch wenn er es nicht erkennt, die Soundaufnahme abspeichern und dann gegebenenfalls in irgendwelchen Foren oder irgendwelche Ornis eures Vertrauens zu Rate ziehen. Wenn ihr den Vogel seht, dann ist es natürlich toll, wenn ihr ein Foto habt. Wenn ihr ein Foto habt, könnt ihr sowas wie Bilderkennung nutzen, auch über Merlin oder in Deutschland die Nabu Vogelwelt App oder eine Google-Rückwärtssuche. Das geht auch immer, allerdings auch ein bisschen mit Bedacht. Wenn kein Foto da ist, dann ist es ein bisschen komplizierter. Ich würde da empfehlen, ich weiß nicht, Martin, wie du es machst, über iNaturalist gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, du kannst da nach einem Land suchen. Also steht dann Region, da gibt es dann beispielsweise Taiwan ein und nach einer Art. Da kann man auch die ganze Klasse Vögel eingeben. So, und dann kann man da klicken auf Arten und das sortiert sich dann automatisch nach Anzahl der Beobachtungen. Das heißt, du siehst sofort, welche Arten am häufigsten in deiner Umgebung gesehen worden sind oder in der Region, wo du guckst. Kannst auch nur ein Bundesland angeben oder die Stadt, wo du den Vogel abgesehen hast. Setzt natürlich voraus, dass es viele Leute gibt, die das irgendwie nutzen. Das ist leider nicht überall so. Aber das ist, finde ich, eine gute Vorgehensweise. Auch schon mal vorm Urlaub, um ein Gefühl zu bekommen, welcher Vogel ist eigentlich häufig. Weil das ist gar nicht so einfach. Das weißt du ja vorher nicht. Wenn du das Vogelbuch durchblätterst, du kannst natürlich überall den Status nachlesen. Hier widespread oder keine Ahnung was. Aber das ist ja auch sehr aufwendig. Und da finde ich dieses Tool sehr nützlich. Ansonsten gibt es auch über eBird die Möglichkeit, auf Explore oder Erkunden zu klicken. Und dann gibt es die Möglichkeit, Barcharts die anzeigen zu lassen. Und da bekommt man dann von jeder Vogelart, kann man das auch nach Region angucken, meinetwegen Taiwan und in diesem Jahr oder in diesem Monat nur. Und da kriegt man so kleine grüne Balkendiagramme. Und je dicker grün die sind, desto häufiger ist die Vogelart. Damit kann man auch ganz gut gucken, so in welche Richtung man gehen könnte. Als letzter Tipp vielleicht, die Merlin-App hat auch so eine Schritt-für-Schritt-Funktion. Da kann man erst Standort, dann das Datum, Größe, also war zum Beispiel etwa Amsel groß, dann die Farben anklicken, war der Vogel fressend auf dem Boden, war der an einem Gewässer und dann bekommt man Vorschläge von der App. Das ist auch sehr nützlich. Also Merlin Schritt für Schritt.
Diese habe ich auch gleich noch was gelernt, weil ich blätter immer die Vogelführer von vorne bis hinten durch, bis ich sie entweder finde oder frustriert aufgebe.
Und was ich gerade meinte mit Vorbereiten für eine Reise, man kennt sich nicht aus. Das habe ich Martin gestern Abend noch gezeigt. Das kenne ich auch noch nicht so lange. Das nennt sich birdingquiz.com. Das ist echt nicht unglaublich toll designt, aber super hilfreich. Man kann nämlich ein Land auswählen, zum Beispiel Taiwan. Kann er auch noch ein Bundesland auswählen und so weiter. Und das ist ein Quiz, ein Bilderquiz. Und man kann dann auswählen zum Beispiel die 10 häufigsten Arten. Und dann kommen da wirklich die 10 häufigsten Arten, wo es die meisten Meldungen, wahrscheinlich zieht er das von eBird, gibt. Und so kann man sich langsam eingrooven in das Land.
Schöne Tipps. Also Roland, wir hoffen, das hat dir geholfen. Jetzt bist du wahrscheinlich nicht mehr in Taiwan, aber für die nächste Reise bist du dann vorbereitet.
Die Vogelnews.
Ja, heute hat uns Fabian eine Nachricht mitgebracht, eine Kurznachricht, würde ich sie mal nennen. Und ich lese mal deine Schlagzeile vor. So, mal gucken, ob ich das hinkriege. Gen Z Ilpzeib?
Oder Gen Z Ilpzeib? Ja, das war jetzt eigentlich not my finest work. Ja.
Birding als Trendhobby. Fabian, bitte.
Ja, wir können natürlich nicht drum herum, diese News vorzustellen. Und natürlich haben wir das auf dem Schirm. Und wir werden dazu für euch eine eigene Folge machen. Ich sehe es zumindest gerade überall in den Nachrichten, also wir nehmen ja mit ein bisschen Zeitversatz auf, bei ZDF, Spiegel, überall gibt es Artikel, dass Birding oder Vogelbeobachten das neue Trendhobby ist. Ein Hype, so wird es genannt. Es gibt Schlagzeilen wie Birding, Boomer-Hobby im Trend oder warum Vogelbeobachten cool geworden ist, Opa-Hobby wird zum Hype. Also Birding erfährt überall einen Aufwind, das haben wir auch schon so beobachtet. Der Aufhänger von diesen ganzen Stories war eine Studie aus Großbritannien vom RSPB veranlasst, wo sie geguckt haben, wie ist eigentlich der Anstieg bei diesem Hobby, weil das irgendwie wahrnehmbar war. Und es gibt einen Anstieg von 47% seit 2018 in allen Generationen. Also in den letzten 5-6 Jahren sind es quasi 1,5-mal so viele Leute, die Vögel beobachten. So, jetzt haben sie aber auch noch geguckt, wie sieht das eigentlich in den verschiedenen Generationen aus? Und die Gen Z, die Martin auch so schön schon vorgelesen hat, das sind Leute, die geboren sind zwischen 97 und 2012, also in dem Zeitraum. Da gibt es eine Steigerung von 1088%. Fast 750.000 Gen Zers in Großbritannien beobachten Vögel. Das ist eine enorme Steigerung, 1088%. Bei den Millennials von 81 bis 96 gibt es eine Steigerung von 216%. Also auch eine ganze Menge. Und wie gesagt, mehr dazu machen wir nochmal in einer eigenen Folge, wo wir das nochmal näher beleuchten. Woran liegt das? Wie kam das? Und vor allem auch, wie steigt man in das Hobby ein? Da werden wir euch noch eine eigene Folge zu machen.
Genau, wir verlinken euch natürlich die News in den Shownotes. Und wenn ihr ein bisschen mehr über junge Leute, die Vogelgucken gehen, hören wollt, dann hört doch mal rein in unsere Folge 76. Da haben wir nämlich über den Young Birders Club schon berichtet.
Thema der Woche.
Ja, Martin hat es ja schon gesagt. Das Thema der Woche ist diesmal wieder eine ganze Artengruppe, und zwar die Falken. Falken wurden sich gewünscht und ist auch eine super spannende Gruppe. Wir haben euch viele, viele interessante Fakten dazu rausgesucht. Ich hoffe, Martin, dass du auch noch ein paar Sachen lernst.
Immer.
Wir haben schon ein paar Artengruppenfolgen gemacht, habe ich so mit der Zeit festgestellt. Also Eulen, Rabenvögel, Tauben und Möwen. Ich glaube, das ist jetzt
doch
die fünfte.
Ganz schön viel. Okay.
Ja, freut euch auf eine schöne Folge. Wir freuen uns. Und bevor es losgeht mit vielen Fakten und auch ein kleines Spielchen für dich, Martin, kommt noch eine kleine Werbung.
Jetzt kommt Werbung. Ja, Falken sind ja nicht nur rasante Jäger, sondern auch ziemlich engagierte Beziehungspfleger, kann man sagen. Da wird gerufen, gebeizt, Beute übergeben, gemeinsam am Nest herum dekoriert und sich oftmals auch gepaart natürlich.
Ja, zum Thema Paarbindung, Nähe und Verantwortung passt unser heutiger Werbepartner. Wir freuen uns, dass Ritex uns wieder unterstützt, ein deutsches Familienunternehmen für Kondome und Gleitmittel aus Bielefeld.
Ja, und passend dazu gibt es wieder oder immer noch die limitierte Aktionspackung Gut zu Vögeln mit 8 Ritex Pro Nature Classic und 2 Ritex Pro Nature Feeling Kondomen.
Die Kondome sind vegan, bestehen aus Naturkautschuk-Latex von 100% FSC-zertifizierten Anbauflächen, sind dermatologisch getestet, werden mit Ökostrom produziert und die Verpackung besteht aus Recyclingmaterial.
Außerdem unterstützt Ritex gemeinsam mit dem NABU Projekte im Vogel- und Naturschutz. Und bei unserer letzten gemeinsamen Aktion kamen dabei 11.000 Euro zusammen.
Die Aktionspackung Gut zu Vögeln mit 2 kleinen süßen Blaumeisen drauf findet ihr jetzt in Drogerie- und Verbrauchermärkten, solange der Vorrat reicht. Mehr Infos dazu unter www.ritex.de. Und vielen Dank an Ritex an dieser Stelle für die Unterstützung.
Ende der Werbung.
Fangen wir an mit unserem Hauptthema. Martin, und ich habe mir überlegt, das in verschiedene Blöcke zu teilen. Mhm. Und bei jedem Block habe ich eine kleine Frage.
Ach, verschiedene, gut, als Einstieg. Das
genau,
ist
verschiedene
schön.
Kategorien. Es gibt mal eine Schätzfrage. Mal,
ja. Ne? Zum Warmwerden.
Zum Warmwerden gibt es jetzt auch direkt eine Schätzfrage. Ich glaube leider, dass du das... Ach, leider bist du zu clever, aber mal sehen. Also die erste Schätzfrage natürlich. Wie viele Falkenarten gibt es auf der Welt? Ihr könnt ja auch kurz mit überlegen, Falkenarten. Damit meine ich die Ordnung, bevor du klugscheißermäßig fragst, Martin, Falconiformes, die Ordnung der Falken.
Okay, also tatsächlich habe ich natürlich im Vorfeld auch versucht, mich inhaltlich ein bisschen vorzubereiten und irgendwie rauszufinden, wie viele Falken es gibt. Dann war ich aber so ein bisschen unsicher, wer oder was zählt denn jetzt zu den Falken?
Nimm noch nicht zu viel vorweg.
Nimm noch nicht zu viel, okay. Ja.
Sag gut,
dann
einfach,
sag ich
eine,
einfach
Zahl.
Eine Zahl. Und ich bin aber auf die Zahl 67 gekommen, glaube ich. War mir aber unsicher, ob da jetzt irgendwelche Unterarten mit drin sind oder ob das aktuell ist. Was sagst du?
Ich sage, es stimmt, Martin. Sehr gut. Es sind tatsächlich 67. Es gibt 11 Gattungen, 65 rezente, also heute lebende Arten und 2 ausgestorbene Falconiformes. Also insgesamt 67. Ich habe auch gestern schon auf deinem Tisch gesehen, da war Birds of the World. Das ist natürlich genau. eine gute Vorbereitung. Also ja. Und wie viel brüten bei uns?
10.
10 Falken?
Dann 10 Falkenarten? Nee, Quatsch, das wäre ein bisschen viel. Warte.
Dann sag mal 10 Falkenarten.
Soll ich die mal aufzählen?
Ja.
Also Turmfalke, Baumfalke, Wanderfalke. Ich glaube, die 3 und ausnahmsweise vielleicht auch mal der Rotfußfalke hier und da.
Das sind vor allem Jungvögel, die mal
okay.
vorbeifliegen.
Also 3 dann.
Ja, richtig. Und genau, Rotfußfalke wäre noch zu sehen. Was ist noch vergleichsweise regelmäßig zu sehen?
Im Winter Merlin.
Merlin, genau.
Aus Skandinavien.
Ja, perfekt. Okay, Martin.
Okay.
Und der größte Falke?
Bei uns oder
generell?
Insgesamt?
Generell.
Ich glaube, der Gärfalke, ne?
Das ist ein richtiger Strebe heute.
Der kommt auch aus Skandinavien.
Genau, also ganzen nordischen Breitengrad
ja,
tatsächlich.
Okay.
Also wie auch bei der Schneeeule oder bei vielen... Bei einigen nordischen Arten, dass die wirklich auch, ne, auch Kanada und so, brütet
aber
der auch.
Aber interessant dann, dass der Merlin ja eigentlich der kleinste europäische Falke ist, ne?
Ja, Merlin
auch
ist
aus
der kleinste
Norden.
Europäische. Weißt du denn, was der kleinste auf der Welt, was für eine Größe der ungefähr?
Größe, also ich habe die noch, ich kenne die nur aus dem Buch,
ja.
Aus Südostasien. Ich
du warst doch mal auf Borneo.
Ja,
ich habe ihn da letztes Jahr gesehen.
Ja, ich erinnere mich auch, aber ich habe sie noch nie live gesehen, deswegen habe ich kein Verhältnis. Aber also ich weiß nur, wie sie im Englischen heißen, Falconet.
Ja, genau, Fältchen.
Fältchen heißen die
Deutsch.
Wirklich?
Ja, wirklich, Fältchen.
Okay.
Was denkst du denn so von der Größe her? Wie,
na ja, ich weiß
wie,
nicht, vielleicht
groß?
So starren groß?
Wenn ihr euch auch mal zu Hause so so die Größe vorstellt, von einem Gerfalken, den hatten wir gerade als Größen, sind wir bei 60 Zentimeter. Ne? Also da könnt ihr schon, wie so ein Angler, so ein Hecht schätzen.
Also über einen halben Meter schon ordentlich.
Schon Brecher. Der kleinste ist tatsächlich ungefähr 15 Zentimeter groß. Also mal gerade so groß, das ist kleiner als ein Geodreieck.
Ja.
Das ist nämlich das Weißscheitelfälkchen oder das Finkenfälkchen. Das sind so wirklich kleine, süße Fälkchen. Ja, richtig süß. Und was der häufigste von unseren Falken, die erste Kategorie heißt übrigens Zahlen und Fakten.
Ah ja, genau, bei uns die häufigste Art. Ja, ich glaube mit Abstand der Turmfalke.
Ja, richtig.
Weil ich meine, der Wanderfalke war lange Zeit sehr, sehr bedroht, vom Aussterben bedroht bei uns, ist jetzt zum Glück wieder gekommen. Und also als zweites würde ich sagen, nach dem Turmfalken der Baumfalke und dann der Wanderfalke. Oder vielleicht sogar umgekehrt?
Die Zahlen von den beiden habe ich gerade nicht im Kopf, aber ich habe die Zahl von dem Turmfalken im Kopf.
Ja.
Was würdest du schätzen, wie viele Brutpaare gibt es ungefähr in Deutschland?
Boah, ist immer schwierig.
Über 80 Millionen Menschen.
Ja.
100.000 ist gut. Zwischen 80 und 130.000.
Okay.
Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Block, der Verwandtschaft. Da hast du jetzt einmal die Aufgabe, folgende Arten zu ranken. Und zwar ausgehend vom Turmfalken. Bringe diese vier Arten in die verwandtschaftlich richtige Reihenfolge. Fange mit dem nächsten Verwandten an. Okay, Aufgabe okay. Klar?
Ja, ich glaube.
Mäusebussard, Schopfkarakara, Wellensittich, Pirol. Ich wiederhole nochmal. Mäusebussard, Schopfkarakara, Wellensittich, Pirol. Mit dem nächsten Verwandten bitte anfangen.
Ah, das ist eine schöne Frage. Da kommen wir nämlich auf einen Punkt zu sprechen, der mich verwirrt hat bei der Vorbereitung darauf, wie viele Arten es weltweit gibt, weil da nämlich die Karakaras aufgetaucht sind. Das ist ja eine Greifvogelart in Anführungsstrichen aus Lateinamerika, die wirklich aussehen wie Bussarde, aber wo ich weiß, sie gehören auch zu den Falken, also sie sind verwandt mit den Falken. Deswegen würde ich sagen, also als erstes kämen die Karakaras, dann kämen die Karakara, dann die Papageien, weil die Falken mit den Papageien näher verwandt sind als mit den Greifvögeln. Also sprich, dann käme als drittes der Mäusebussard und als letztes der Pirol.
Fast.
Ach, richtig.
Ich dachte, mit dem Karakara habe ich dich, weil Martin hat schon recht. Die nächsten Verwandten der Falconiformes sind Papageien, also wäre der Wellensittich. Aber die Karakaras, obwohl sie nicht so aussehen, werden auch Geierfalken genannt und die gehören mit in die Falconiformes. Das heißt, Nummer eins, richtig, der Schopfkarakara, der übrigens auch mal also eine ähnliche Größe hat wie der Gerfalke, also auch mit der größte. Und der Wellensittich an Nummer zwei, Papageien. Mhm. Nummer drei ist dann tatsächlich der Pirol.
Ach.
Die Singvögel sind näher mit den Falconiformes verwandt als die Greifvögel mit den Falken. Das heißt, Pirol ist Nummer drei, die Singvögel sind gar nicht so weit weg und Mäusebussard als Greifvogel ist an Stelle vier. Nämlich dieser Begriff Greifvogel oder auch Raubvogel, das waren früher auch Eulen, Falken und man hat da einfach alle so zusammengeklatscht. Macht ja auch Sinn, wenn man jetzt keine genetischen Untersuchungen hat, hätte ich vielleicht auch gemacht.
Mhm.
Aber tatsächlich hat sich herausgestellt, sowohl die Eulen sind eine eigene Ordnung, als auch die Falken sind eine eigene Ordnung. Und wie gesagt, die sind gar nicht so nah dran. Die haben sich nur, jetzt kommt Klugscheißerwissen, konvergent entwickelt. Also es sind Analogien, so nennt sich das. Also durch eine ähnliche Entwicklung haben sich zwei Arten, die eigentlich nicht verwandt sind unbedingt, in dieselbe Richtung entwickelt. Vielleicht anschaulicher am Beispiel von Fledermäusen und Vögeln. Beide haben die Flugfähigkeit entwickelt, aber unabhängig voneinander. Oder Schwalben und Segler. Mhm. Die sehen sich ja auch super ähnlich, haben einen ähnlichen Lebensstil, aber sind eigentlich überhaupt nicht verwandt. Ne? Schwalben sind Singvögel, Segler hatten wir ja schon mal, sind ganz nah mit den Kolibris verwandt. Das ist eine eigene Ordnung, die Seglervögel. Ja, und so ist es auch bei den Greifvögeln. Okay, wir starten einen neuen Block, die Anatomie. Und deine Frage, Martin, ist eine klassische Multiple-Choice-Frage diesmal. Falkenschnäbel zeichnen sich durch einen aus. Ist es ein süßer Zahn oder B, ein hohler Zahn, C, ein scharfer Zahn oder D, ein fauler Zahn? Wodurch zeichnen sich Falkenschnäbel aus? Süßer, hohler, scharfer oder fauler Zahn?
Süßer Zahn finde ich süß, weil das sagt man ja auch im Englischen, wenn man Süßigkeiten mag, Sweet Tooth.
Ja.
Aber in dem Fall, der hohle Zahn ist auch nicht, kein Karies. Was war der andere noch?
Faulen.
Fauler Zahn auch nicht, genau. Und ja, wir sind beim scharfen Zahn, weil sie tatsächlich auch sowas haben. Mir war nicht klar, dass man das scharfer Zahn nennt.
Ja, korrekt.
Das ist schon typisch für die Falken, ne?
Und das ist nicht diese überstehende Spitze, also nicht dieser Hakenschnabel, den ganz viele Greifvögel und auch andere Vogelarten haben, sondern an der Kante vom Oberschnabel ist bei den Falken noch so ein kleiner Zacken. Und das ist der scharfe Zahn.
Mhm.
Weißt du, was sie damit machen?
Also ich hätte jetzt vermutet, dass sie das zum Reißen, Rupfen der Beute nehmen. Wobei das natürlich ja andere, also Greifvögel auch machen, die diesen Zahn nicht haben. Aber vielleicht hilft das irgendwie dabei.
Ja, das ist schon ziemlich korrekt. Nämlich, das ist tatsächlich eine scharfe Stelle und damit können die gut Sachen tatsächlich auch töten. Also Greifvögel töten in der Regel durch ihre Füße. Also so ein Bussard, so ein Seeadler. Aber Falken machen das in der Regel, sind Bisstöter. Also machen das in der Regel durch ihren Schnabel. Und auch das Fressen und Zerkleinern der Beute, da spielt diese scharfe Stelle eine große Rolle. Die haben auch durch diesen kleineren Schnabel, haben die quasi einen größeren Hebel. Und durch eine starke Kiefermuskulatur können die ganz schön fest zubeißen. Teilweise fester auch als so ein großer Greifvogel. Und sie sind, wenn wir beim Thema Anatomie sind und starken Muskeln, der Brustmuskel, der zum Fliegen ganz wichtig ist, nimmt teilweise bis zu 20% des Körpergewichts, des gesamten Körpergewichts ein. Also es sind wirklich sehr, sehr gute und starke Flieger. Und was vielleicht den meisten auch nicht so, mir war es zumindest nicht so klar, was ein Falkenmerkmal tatsächlich ist, wenn du den ins Nasenloch guckst. Weiß ich, wusstest du das?
Ja, also seitdem gucke ich auch immer aufs Nasenloch bei Falken.
Martin, guck nicht so hier.
Nicht auf deine.
Die haben so einen kleinen Zapfen, so ein Tuberkel nennt man das, in dem Nasenloch. Also man guckt da rein und sieht aus, als wäre da, keine Ahnung, ein kleiner Puppel drin oder so. Das hat den Vorteil, immer Menschen neigen dazu zu sagen, sie haben es deswegen, das kann man evolutionsmäßig vielleicht nicht sagen, aber es hat sich zumindest nicht als Nachteil herausgestellt, dass das bei starken Geschwindigkeit beim Flug, zum Beispiel Wanderfalke Sturzflug, die Luft so ein bisschen bremst und das quasi nicht so ungebremst in die Lunge in den Vogel einströmt. Das haben auch so Turbinen von Flugzeugen, gerade von so Düsenjets, haben das quasi, sieht es ähnlich aus. Mhm. Die haben auch so ein, um die Luft so ein bisschen zu bremsen. Fand ich auch spannend, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass das so ein Falkenmerkmal ist,
ja,
dass die anderen das nicht haben.
Ist vor allem spannend, wenn man auch guckt, nicht alle Falken sind jetzt so Geschwindigkeitsrekordhalter. Also beim Wanderfalken macht es irgendwie Sinn, ne? Aber der Turmfalke ist, ja, ich würde mal sagen, das ist jetzt ein moderater Flieger, aber der hat auch diesen Zapfen, ne?
Ja.
Ja. Aber spannend, also ich kann die nicht mehr wegsehen, wenn ich mir irgendwie Falkenbilder anschaue. Ja.
Guck doch den Falken mal bitte ins Nasenloch. Okay, kommen wir zum Blog Verhalten. Da habe ich ein kleines True or Fake für dich vorbereitet oder heute die Version Falk or Fake. Ich sage einen Satz und du sagst, stimmt oder stimmt nicht. Bereit?
Ja.
Kein schnelleres Tier auf der Welt.
Kein schnelleres Tier auf der Welt als der Falke?
Ja.
Ich würde sagen, das ist true. Also zumindest gehört der Wanderfalke in die oberste Riege der Rekordhalter. Aber ich würde fast sagen, ja, es stimmt.
Ja, korrekt, Martin. Ihr kennt die Story vermutlich. Wanderfalke ist ja schon ein paar Mal gefallen. Über 200 km/h. Im Guinness-Buch der Rekorde steht, glaube ich, 320 km/h im Sturzflug gemessen. Also die legen ihre Flügel an und schießen wirklich nach unten und jagen so ihre Beute. Das sind vor allem Vögel, gerne Tauben. Und er ist übrigens auch noch ein Rekordhalter. Ich glaube, das hatten wir auch mal in der Folge mit Silke, was eins der größten Verbreitungsgebiete von Tierarten auf der Welt angeht oder von Vogelarten. Die sind nämlich bis auf die Antarktis überall zu sehen.
Und
nicht häufig, aber überall auf der Welt irgendwo verbreitet.
Und diese Geschwindigkeit hat doch auch einen bestimmten Zweck. Also zum einen können sie natürlich Vögel schneller und besser verfolgen, aber sie töten damit ja die Vögel teilweise auch, weil das so ein Aufprall ist.
Ja, der Impuls ist so groß, dass auch die Vögel dann schon.
Und es gibt auch wirklich faszinierende Videos dazu von Tauben, die aus der Luft geschlagen werden, wo dann die Federn fliegen oder Stockenden, die plötzlich aus dem Nichts auf dem Acker getroffen werden. Also wirklich faszinierend. Schaut da mal im Internet, was es da für Videos gibt. Wirklich schön. Also schön anzusehen.
Nicht aus der Sicht der Ente, aber ja. Okay, nächster Satz. Der Gerfalke wechselt sein Federkleid im Winter und wird weiß. True oder Fake? Falk oder Fake?
Also ich weiß, dass er ziemlich hell ist, der Gerfalke, aber ich bin mir nicht sicher, ob er ähnlich wie das Schneehuhn sein Gefieder wechselt in den Jahreszeiten. Ich würde sagen, das ist ein Fake.
Wieder korrekt, Martin. Ja, es gibt es. Es gibt eine dunkle, es gibt eine intermediäre und es gibt eine helle Morphe von dem Gerfalken. Aber das sind sowas wie Ökotypen oder Morphen. Kein Federkleid, was sich wechselt. Korrekt.
Mhm.
Okay, nächster. Falken jagen oder es gibt Falken, die kooperativ jagen.
Also das habe ich auch schon, glaube ich, gehört. Beziehungsweise es gibt ja auch Falkenarten, die relativ gesellig und sozial sind. Also Stichwort Rötelfalke, Rotfußfalke. Nun bin ich mir da nicht sicher, ob die kooperativ jagen. Ich meine es aber bei Mittelmeerarten gehört zu haben, also Lanner-Falke zum Beispiel, die zumindest als Paar kooperativ arbeiten. Deswegen würde ich sagen, Falk, also true.
Richtig, korrekt. Sehr berühmt ist der Aplomado-Falke. Der jagt in Paaren oder tatsächlich sogar in Gruppen. Da ist dann sozusagen einer zuständig fürs Aufscheuchen und der andere oder die andere fängt die Beute ab. Ja, meine letzte Frage, die kann ich mir eigentlich schon fast sparen. Es gibt Falken, die in Kolonien brüten.
Ja, also da wäre, glaube ich, vor allem der Rötel- oder Rotfußfalke zu nennen. Also Rötelfalke mehr so im Mittelmeerraum, Rotfußfalke eher so Osteuropa, Asien verbreitet. Und ich glaube auch heutzutage nicht mehr ganz so häufig in großen Kolonien zu finden, wie das vielleicht früher noch der Fall gewesen wäre.
Und da hören wir doch mal eine Stimme dazu. Und man hört schon, dass der Martin, der kleine Klugscheißer, vermutlich recht hat. Da hat man auch mehrere Tiere. Das kann natürlich auch ein paar sein, aber Martin hat recht. Es gibt einige Falkenarten, die in Kolonien brüten, zum Beispiel der Rotfußfalke, der Rötelfalke. Und dafür werden gerne alte Saatkrähen-Kolonienester genommen.
Praktisch.
Gut performt, Martin. Gut performt, muss ich sagen. Vielleicht, wenn wir beim Verhalten sind, müssen wir natürlich auch den Rüttelflug noch erwähnen.
Oh ja.
Das ist eine besondere Flugtechnik von einigen Vogelarten. Das können nicht nur die Falken, das können tatsächlich auch Fledermäuse beispielsweise, andere Vogelarten oder auch Insekten. Auch Bussarde machen das. Gerade beim Raufußbussard habe ich es auch schon ein paar Mal beobachtet. Eisvögel stehen gerne an der Stelle.
Der Fischadler kommt mir noch in Erinnerung, als wir auf der Havel waren und du ganz aufgeregt meintest, oh, jetzt geht er in den Rüttelflug über.
Ja, und dann hat er nichts gefangen.
Begleiter. Ja.
Oder Seeschwalben, die wir auch gesehen haben auf der Haveltour. Laubsänger, da finde ich das richtig süß, wenn die so abschwirren, so die Büsche und dann irgendwelche Insekten aufpicken. Das ist nicht zu verwechseln mit dem, was Kolibris können. Die machen so einen Schwirrflug, nennt sich das. Da bilden die so eine liegende Acht quasi mit den Flügeln. Damit können die auch manövrieren, also sie können auch rückwärts fliegen. Während bei diesem Rüttelflug quasi der Flügelschlag, der nach unten geht und die Schwerkraft sich so die Waage halten und deshalb der Vogel da bleibt, wo er ist.
Ja, und der Rüttelflug hat natürlich viel mit dem Nahrungserwerb zu tun oder ist vor allem für den Nahrungserwerb da, weil sie im Flug Tiere ausmachen können oder beobachten können. Und sie sind meines Wissens nach ausschließlich Karnivor. Also sie fressen wirklich nur Fleisch. Es gibt, glaube ich, keine Nachweise, dass Falken pflanzliche Nahrung zu sich nehmen würden. Jedenfalls nicht direkt.
Gibt es tatsächlich. Ja? Nämlich die Karakaras gehören ja auch zu den Falkuniformes.
Okay.
Und die sind omnivor. Die sind auch clever, ne? Die gehen auch mal so an Mülleimer oder an irgendwelche Nüsse oder so. Aber tatsächlich der Rest ist Fleischfresser und das aber darunter ziemlich divers. Also während der Turmfalke vor allem Mäuse frisst, da gibt es ja auch immer diese coole News mit denen, dass die Mäuse Urin sehen, was aber umstritten ist. Also die Theorie ist, es gibt eine Studie und da wird klar, dass sie an Feldern, wo viel Wühlmausurin ist, der UV reflektiert, da deutlich lieber jagen. Das war wohl auch so. Aber es gibt auch Gegenstudien, die sagen, eigentlich ist dieser UV-Seebereich von Greifvögeln mehr in einem anderen Bereich, also mehr violett als wirklich nahes Ultraviolett. Und an sich nehmen die das gar nicht so krass wahr. Also da bin ich vorsichtig mit dieser Info, aber irgendwie ist schon cool zu wissen, dass Mäuseurin im UV leuchtet und dass Vögel das wahrnehmen können.
Genau, aber nicht nur Mäuse zählen zum Nahrungsspektrum, sondern je nach Art auch Insekten. Also wenn wir an den Baumfalken denken, da jagt auch Libellen, also das muss ganz spektakulär sein. Aber der Baumfalke jagt ebenso auch Schwalben und Segler. Also er spezialisiert darauf, wie viele Falkenarten auch, schnelle Vögel zu jagen.
Ja, und man sieht das auch an dem Namen des Fledermausfalken zum Beispiel, dass das Beutespektrum durchaus auch noch größer sein kann. Also der frisst, anders als der Name sagt, bei weitem nicht nur Fledermäuse, aber er frisst auch Fledermäuse. Es gibt durchaus auch viele Falken, die in der Dämmerung jagen und dann Fledermäuse abgreifen oder Schwärmende, zum Beispiel Maikäfer, Libellen oder Nachtfalter auch.
Ja, und dann gibt es natürlich ein bisschen noch was zum Brutverhalten zu sagen. Du hast ja schon erwähnt, dass koloniebrütende Falken zum Beispiel gerne Saatkrähennester nutzen. Also es gibt tatsächlich Falkenarten, die nutzen die Nester anderer Vögel, auch der Baumfalke.
Die meisten haben keine Lust, was Eigenes zu bauen, sondern nehmen vorhandene Nester oder beispielsweise Mauernischen. Und da kommt auch die Stadt jetzt ins Spiel, weil man könnte denken, ja, zum Beispiel Wanderfalken, die sieht man ja immer in der Stadt, die lieben Gebäude. Das sind sozusagen natürlich einfach deren Ersatzfelsen. Das sind Vögel, die an Felsen und Klippen brüten. Und da ist so eine Stadt einfach Ersatzlebensraum.
Es gibt aber immer wieder auch Fälle, zum Beispiel beim Turmfalken gibt es auch Nachweise, dass sie zum Beispiel in Baumhöhlen auch brüten. Ich glaube, aus Großbritannien habe ich mal ein Video gesehen, wo es eine Webcam gab. Also das ist nicht auszuschließen, nur weil sie für gewöhnlich sonst in Felsen brüten. Ne?
Apropos Webcam, das ist eigentlich ein schönes Stichwort, weil Falken sind auch sehr teilweise auch bedroht und vor allem auch störungssensibel. Also da geht bitte nicht ganz nah an die Nester ran und fotografiert da rein oder so. Die sind auch meistens ziemlich hochgelegen. Ne? Wanderfalke gerne mit viel Überblick. Auch die anderen Falkenarten oben auf Kraftwerken oder Schornsteinen. Aber du sagtest gerade Webcams. Es gibt tatsächlich Webcams von vielen Falkenarten. Zum Beispiel beim Turmfalken gibt es eine NABU NRW Webcam. Beim Wanderfalken gibt es was in Nürnberg. Da lohnt es sich auch mal außerhalb der Brutzeit zu gucken. Vielleicht sind die jetzt schon durch, aber hier und da sitzt dann gerne mal ein Vogel noch trotzdem auf dem Kasten.
Mhm.
Wenn wir bei der Brut sind, will ich einen Falken aber nicht unerwähnt lassen. Kannst du ahnen, welchen?
Ja, es geht wahrscheinlich um den, der zu einer ungewöhnlichen Jahreszeit brütet.
Genau. Ich kann ihn dir auch gerne, wenn du möchtest, akustisch vorspielen.
Ja, nicht, dass ich den Unterschied hören würde wahrscheinlich. Gut, anhand der Stimme könnte ich ihn jetzt, glaube ich, nicht artspezifisch benennen.
Das können, glaube ich, die wenigsten. Das war auch kein heimischer Falke, sondern der Eleonorenfalke. Martin hat schon gesagt, die haben eine ungewöhnliche Brutzeit. Die brüten nicht, wie die meisten anderen, eben so im Frühling, wie unsere anderen Vögel auch, sondern die verschieben ihre Brutzeit auf den Herbst. Da sind die Jungvögel besonders hungrig, denn, Martin, das ist so das faszinierend. Ist so,
ich weiß, ne?
Das ist traurig, aber auch faszinierend.
Aber man will es nicht so einfach rausposaunen, weil es so faszinierend und spannend ist. Tatsächlich nutzen sie die Zeit des Vogelzugs, um ihre Jungen zu versorgen. Und das ist natürlich eine verlässliche Nahrungsquelle, weil Zugvögel kommen jedes Jahr im Herbst an bestimmten Stellen immer wieder vorbei.
Ich kenne ja auch besonders von der Mittelmeerküste oder von irgendwelchen Inseln, wo auch wirklich dann viele Vögel durchkommen. Und dann holen die sich die Singvögel, gerade auch Wachteln werden viel gefressen von denen. Und ja, clever, man lässt die Nahrung halt zu sich kommen.
Ja, und apropos Zugvögel und Zugverhalten, auch Falken ziehen, nicht alle. Also wenn wir mal den Turmfalken betrachten, oder zumindest die mitteleuropäische Population, dann sind das Standvögel. Also die meisten ziehen in der Regel nicht.
Was aber, du richtig sagst, ne? die skandinavischen genau. Beispielsweise ziehen schon eher dann in unsere Breiten dann.
Was ja auch Sinn ergibt, ne? Weil Skandinavien natürlich ganz andere Witterungsbedingungen hat im Winter als jetzt Mitteleuropa, beziehungsweise auch die Nahrungsversorgung ist eine andere im hohen Norden.
Ja, und da gibt es tatsächlich auch Vögel, die wirklich bis über die Sahara ziehen, also richtige Langstreckenzieher. Es gibt den Schleifenzug innerhalb der Falken, also Vögel, die einen anderen Weg zurücknehmen, als sie hinnehmen. Und es gibt auch noch einen ganz coolen Falken, den werden wir mal in einer anderen Folge beleuchten, der noch, naja, ich will nicht
den
zu viel
Den wollten wir, glaube ich, öfter mal als News bringen, aber dann kamen immer andere News dazwischen.
Ja, der wird dieses Jahr noch irgendwann kommen. Ja, also da passiert ganz viel, ganz unterschiedliche Sachen. Und ich würde sagen, damit kommen wir zum nächsten Kapitel, nämlich Mensch und Falke. Da gibt es auch ganz, ganz viel zu erzählen. Und in dieser Kategorie habe ich ein kleines Fremdwort Klugscheißen für dich vorbereitet. Und zwar, du sagst, was dir zu folgenden Begriffen einfällt. Das sind irgendwie Fremdwörter oder Namen aus dem Bereich Mensch und Falke. Wir fangen an mit Horus.
Horus, ich meine, das ist also irgendein ägyptischer Gott, der aussieht wie ein Falke.
Korrekt, richtig. Der wird oft mit Falkenkopf oder ganz als Falke dargestellt. Das ist ein Gott für Macht, Himmel und Heilung. Ja, korrekt. Sehr gut, Martin. Nächster Begriff, Introgression. Kennst du Introgression?
Also irgendwas nach innen gerichtet. Aggression, oh weia, ich glaube, den Begriff habe ich noch nie gehört. Ist es was Fortpflanzungsmäßiges? Nee.
Ja, prinzipiell schon. Also mit Horus hatten wir jetzt vor allem die menschliche Perspektive. Da ist ja ganz viel, generell vielleicht dazu noch zu sagen, ganz viel Macht auch im Spiel. Im arabischen Raum spielt das eine Krisenrolle mit den Falken. Da fliegen die auch meist in der Business Class mit teuren Tickets. Naja, also da passiert ganz viel Richtung Macht. Und das ist auch ein Grund, warum sich Falknerei aus dem arabischen Raum viel gebildet, aber auch überall auf der Welt so als bisschen Trendhobby will ich es nicht sagen, aber ne, das hatte schon so seine Aufwinde und mit dem Themenfeld hat das zu tun. Und zwar sind Falken, werden super gerne gehalten in der Falknerei, daher kommt ja auch der Begriff. Und man versucht sich da teilweise so einen super Falken zu züchten.
Ah, okay,
und kreuzt Falken.
Ja.
Und das Problem ist, wenn so ein gekreuzter Falke, man möchte dann, weiß ich, die Schnelligkeit oder Größe von einem Gärfalken haben, plus dann die Lern- und Hitzebeständigkeit, Fähigkeit von einem Sakerfalken. Und dann kombiniert man das und dann entstehen sogenannte Hybridfalken. Die machen auch tatsächlich kein kleines Ding, sondern einen Riesenanteil an diesem Falkenhandel aus. So, und wenn diese Vögel aber entfliegen und sich jetzt mit anderen heimischen Falken paaren würden, dann kommt es zur Vermischung von der genetischen Wildpopulation und das nennt sich Introgression, wenn also fremde Gene in diese Population eingeschleust werden.
Okay, und das ist ja nicht so unwahrscheinlich, dass solche Falken auch mal entfliegen, weil sie werden ja auch dafür gehalten, dass man mit ihnen Jagd, Beizjagd betreibt, dass man im Freien ist mit ihnen. Und ich weiß nicht, wie da die Rückkehrrate ist, aber sicherlich gibt es dann auch mal welche, die nicht mehr zurückkehren.
Ich habe eine Zahl von 25% der pannonischen, also alles so, ich meine Ungarn, Osteuropa, in dem Raum, Sakerfalkenpopulation ist 25% ist durch entflogene Hybridfalken irgendwie genetisch beeinträchtigt.
Das ist aber eine Menge. Also ein Viertel der natürlichen Population der Sakerfalken
in diesem pannonischen Raum hat Einfluss davon.
Okay, das ist natürlich artenschutzrechtlich ein großes Problem.
Auch so ist die Falknerei. Es gibt eine positive, diese Nähe und das auch zu präsentieren. Mit Umweltbildung gibt es schon auch Argumente dafür. Und es ist sogar, glaube ich, teilweise als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt oder war mal im Gespräch. Aber wie gesagt, diese Introgression, aber auch andere Sachen wie Aushorstung. Also man will dann natürlich auch neue Falken. Die werden teilweise für viel, viel Geld, da steckt viel Geld hinter, verkauft. Und die werden ausgehorstet, also aus den Nestern genommen von wilden Tieren. Natürlich Tierschutzaspekte gibt es da auch. Und ist auch ein Gebiet, wo manchmal nicht immer, also es gibt auch wirklich sehr gute in dem Bereich, aber auch viel so sehr, ich sag mal, alte
Werte
eine Rolle spielen, sage ich mal vorsichtig. Aber es ist auch irgendwie ein wichtiges Thema beim Thema Falken. Die werden natürlich auch eingesetzt. Also zum Beispiel auf Flughäfen oder Friedhöfen werden Falken eingesetzt.
Oder auch bei der Krähenvergrämung.
Oder
gibt's auch hin und wieder.
Um Vögel eben da von fern zu halten.
Ja, und ihr seht schon, also es gibt eine Menge Probleme, mit denen auch die Falken zu kämpfen haben, die Wildpopulation vor allem. Und du hast es, glaube ich, vorhin schon erwähnt, von den 67 Arten sind 2 bereits ausgestorben.
Ja.
Das sind wahrscheinlich Inselarten, vermute ich mal.
Ja.
Wie so oft.
Ja, ich glaube schon. Es gibt generell viele Inselfalken, den Seychellen, den Maori, den Mauritiusfalken. Mhm. Ja, wahrscheinlich.
Ja, und auch unter den Falken gibt es natürlich viele Arten, die bedroht sind in irgendeiner Form. Und zu den Problemen, denen sich die Falken stellen müssen, gehören natürlich klassischerweise auch die Lebensraum- und Nahrungsverluste, die ja durch unsere anthropogene Wirkung zustande kommen. Durch die intensive Landwirtschaft, Umweltgifte vor allem sind zu nennen. Also ich denke da an den Wanderfalken und die Erfolgsstory eigentlich, die vielen damit zu tun hat, dass ein bestimmtes Insektizid, nämlich DDT, verboten wurde. Nicht weltweit, aber zumindest in vielen Ländern. Was hat DDT nämlich damals gemacht? Das hat die Eierschalen der Vögel dünn gemacht. Nicht nur bei Wanderfalken, sondern auch bei vielen anderen Vogelarten. Und das hat dazu geführt, dass beim Brüten die Eier zerbrochen sind und dann natürlich kein erfolgreicher Nachwuchs großgezogen werden konnte.
Das ist sehr fettlöslich und akkumuliert sich, also lagert sich dann an in der Nahrungskette. Erst fressen wird es irgendwie an Insekten, dann kommt es an Mäuse und dann an die Falken. Und was Martin schon gesagt hat, das hat tatsächlich diese dünne Eierschale, die haben sich draufgesetzt, ist kaputt gegangen und das hat zu einem massiven Einbruch. Also es gab wirklich regional, war der eben ausgestorben, der Wanderfalke. Und eine Erfolgsstory durch ganz viele Schutzbemühungen in Europa, vor allem auch durch den NABU. In Nordamerika tatsächlich hatten die das gleiche Problem, hat man es geschafft mit Schutzprogrammen, mit Nisthilfen, mit viel Engagement, die Population wieder sich erholen zu lassen. Wirklich eine gute Erfolgsstory. Kleines Aber, es gibt tatsächlich immer noch Verfolgung von Greifvögeln und auch von Falken. Zum Beispiel beim Wanderfalken, gerade von Leuten, die Tauben halten. Also das soll nicht heißen, jeder, der irgendwie Tauben hält oder lieb hat, der macht sowas. Aber es gibt da eben Personen, die das machen. Und da gibt es echt krasse Stories. Also wenn man das mal googelt, zum Beispiel den Begriff Kamikaze-Taube, da werden nämlich Falken vergiftet durch präparierte Tauben. Also wird dann eine Taube, die vielleicht auch noch schon schlecht fliegen kann oder ein bisschen krank ist oder da werden noch Federn rausgezogen, unter einem Brutplatz von dem Wanderfalken freigelassen. Die Taube ist dann präpariert mit Carbofuran. Das ist auch so ein Insektizid, so ein Kontaktgift. Oder sogar Angelhaken, das gibt's auch. Und wird dann unter dem Nest freigelassen, wird vom Wanderfalken geschlagen und der vergiftet sich dann oder stirbt daran.
Also ihr seht schon, wir könnten stundenlang noch über die Gruppe der Falken weiterreden. Es gibt unheimlich viel zu erzählen. Es ist eine ganz tolle Vogelgruppe. Wir hoffen, ihr habt einige Infos mitgenommen. Es bleiben einige hängen. Wenn ihr zum Beispiel mal auf die Webcams gucken wollt, dann verlinken wir euch die Links zu den NABU-Webcams für Wanderfalken und Turmfalken. Kann sein, dass sie dann schon ausgeflogen sind, aber wie Fabian schon gesagt hat, das nächste Jahr kommt und immer wieder kommen sie auch zurück. Und ja, und haltet auch die Augen offen im Winter. Also auch während der Zugzeit könnt ihr dann andere Falkenarten sehen, wie Merlin und Rotfußfalke zum Beispiel.
Nabu-Gezwitscher.
Kommen wir zu unserem Nabu-Gezwitscher. Ein paar Infos in eigener Sache. Und heute fangen wir an mit einem Filmtipp. Und zwar der Film Saving Spoonie. Der kommt heute raus. Also wenn ihr das pünktlich hier am 25.06. hört, dann ist heute der Tag, wo dieser Film gezeigt wird. Ein Film von Till Harms über die Rettung des extrem bedrohten Löffelstrandläufers. Sehr, sehr süße kleine Limicole, also ein Wartvogel, sehr charismatisch, mit so einem tollen, leicht löffelförmigen Schnabel, daher auch der Name Spoonie.
Ja, man schätzt, dass die Population weltweit nur noch 200 bis 400 Individuen zählt, also extrem wenig für eine Vogelart. Und die Brutgebiete liegen im äußersten, kaum erschlossenen Nordosten Russlands. Aber nicht nur da ist die Art zu finden, sondern natürlich dann auch auf dem Rast- und Zugweg. Das ist nämlich eine Zugvogelart. Und die Rast- und Überwinterungsgebiete liegen entlang der Küste Chinas, der koreanischen Halbinsel und mehrerer Länder in Südostasien bis Bangladesch.
Ja, und das sind alles Länder, wo man gerade jetzt im Nordosten Russlands, aber auch die anderen, da findet man sehr viel autokratische Strukturen, Forschung, Wissenstransfer. Da die Kooperation gestaltet sich manchmal schwierig und dementsprechend auch der Schutz. Aber es hat sich so eine internationale Taskforce, kann man fast sagen, um den Spoonie gebildet. Auch viel Bildung dazu, auch viel Verständnis in der Bevölkerung versucht man zu erreichen. So ist er in China zum Beispiel ein regelrechter Posterboy geworden, der kleine Spoonie, für so eine erwachende chinesische Umweltbewegung. Das ist wirklich spannend und ich finde, das wird in diesem Film sehr, sehr gut gezeigt. Es stecken wirklich 25 Jahre Schutzbemühungen dahinter, über sprachliche, kulturelle und religiöse und sowieso politische Grenzen hinweg. Und ja, man kann sagen, dank dieser Taskforce um Dr. Christoph Zögler, der wahrscheinlich auch nochmal in den Podcast kommen wird, hat man es geschafft, da ein bisschen Hoffnung wieder zu schaffen. Unterstützt zum Beispiel durch die Manfred-Hermsen-Stiftung, die das alles möglich gemacht hat und einfach viel, viel Engagement. Wir werden euch das verlinken und den Trailer auch. Schaut euch den mal an. Ich glaube, das lohnt sich wirklich, um mal so einen Blick zu bekommen für den kleinen Spoonie und was da eigentlich alles international zusammengetan wird.
Ja, und als nächstes wollen wir einen Dank aussprechen, nämlich für ganz tolle, coole, reingezwitschert Sticker, die wir bekommen haben. Und der Dank geht an Reflective Berlin für die Spende dieser coolen Sticker.
Sie sind spezialisiert auf reflektierende Motivsticker, also haben da wirklich auch coole Sachen im Angebot. Und sie machen mit bei der Initiative 1% oder 1% for the Planet. Das heißt, 1% des gesamten Jahresumsatzes wird an Umweltprojekte gespendet. Schaut da doch gerne mal vorbei unter Reflective Berlin und danke an euch für die coolen Sticker, die wir dann bei der nächsten Reingezwitschert-Exkursion an euch verteilen werden.
Und zu guter Letzt, weil es so gut in die Jahreszeit passt, es ist nämlich Jungvogelzeit, das habt ihr vielleicht schon mitbekommen, es zetert und zwitschert aus vielen Ecken, wo Jungvögel Nester verlassen. Und ja, viele Jungvögel sind noch nicht ganz bereit für die große Welt, wenn sie denn das Nest verlassen und werden oftmals dann auf der Straße gefunden oder ja, man vermutet dann, sie brauchen Hilfe. Das ist nicht immer der Fall. Wie ihr da entscheiden könnt, ob Hilfe angebracht ist oder nicht, ob ihr die Vögel vielleicht besser dort lasst, wo sie sind, da bietet euch der NABU ganz viel Informationsmaterial an, ob es die Bundesverbandsseite ist oder die Seite des Berliner Verbandes zur Wildvogelstation.
Und natürlich unser Podcast. Wir haben dazu auch eine Folge gemacht. Es war die Folge 5, Jungvögel der Kükenknigge. Und die Folge 32. Martin hat schon gesagt, es ist eine sensible Zeit, auch für Katzen. Also gerade da werden viele Vögel gefressen von Katzen. Also hört euch die Folge 32, Miezi versus Piepsi, doch mal an.
Ja, und last but not least.
Das sagst du immer, Martin.
Schön. Ja, ist ja auch so.
Ja, ist so.
Kommt der Vogel des Tages, den wir natürlich erstmal noch geheim halten und wir hören ihn uns erst einmal an. Und wahrscheinlich könnt ihr es euch schon denken, es hat irgendwie auch mit der heutigen Episode zu tun.
Ja, es hört sich an wie so ein Kikiki und es gibt auch ein paar ähnliche. Also zum Beispiel der Wendehals, eine Spechtart, hört sich verblüffend ähnlich an. Der klingt nämlich so. Bisschen andere Stimmlage.
Bisschen weicher.
Ja, genau. Martin hat schon ein bisschen vorweggenommen, was für eine Gruppe das vielleicht sein könnte. Wir haben auch einen Langstreckenzieher. Also der überwintert wirklich südlich des Äquators. Auf Englisch hat er was mit der Freizeitbeschäftigung zu tun.
Also mit dem Hobby.
Dem Hobby, was genau auch sein englischer Name ist. Der heißt Eurasian Hobby. Ja, er fängt gerne Schwalben und große Insekten. Also er frisst vor allem in der Luft fliegende Tiere. Und spannend ist auch, dass man oft seine Nester findet in der Nähe von irgendwelchen Schwalbenkolonien. Also gerne in der Nähe beispielsweise von Uferschwalbenkolonien bedient er sich dann ganz gerne.
Und ein hervorstechendes Merkmal dieses Vogels, dieser Art, ist, dass er rote Hosen hat, also rotbraune Hosen. Beide Geschlechter tragen die. Und ich glaube, das macht ihn schon ziemlich unverkennbar.
Anders als seine verwandten Arten brütet er seltenst in irgendwelchen Mauernischen, Kirchtürmen oder Felsen, sondern gerne im Baum, in alten Krähen- oder Elsternestern.
Und damit haben wir es eigentlich fast schon verraten. Vielleicht noch kurz ein paar Zahlen. Es gibt 5.000 bis ca. 6.500 Revierpaare in Deutschland und es handelt sich um den zweithäufigsten Falken bei uns, nämlich den Baumfalken.
Und mit dem meckernden Baumfalken nochmal der Hinweis, schaut doch beim NABU Instagram-Account vorbei. Da machen wir immer was zum Bird of the Day und zur aktuellen Folge.
Ja, und wie immer natürlich abonniert uns gerne. Schön, dass ihr reingehört habt. Empfehlt uns natürlich gerne weiter, wenn euch gefällt, was ihr hört. Schaltet ein beim nächsten Mal, wenn es in 2 Wochen wieder heißt, reingezwitschert. Und schreibt uns natürlich auch gerne, wenn ihr Anregungen oder Kritik habt.
Aktiviert das Glöckchen, lasst eine Bewertung da und damit wünschen wir euch eine gefolgte Tag. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Ihr habt ein bisschen was gelernt. Ich hatte auf jeden Fall Spaß, Martin.
Ich auch.
Du hast dich wieder wirklich was gut geschlagen, muss man sagen. Und habt einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr gerade reingezittert gehört habt. Und damit auf Wiederhören.
Bis ganz bald. Ciao.
Tschüss.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.